Heute geht es weiter im zweiten Korintherbrief. Aber wir sind erst im Kapitel 4. Otto war heute schon im Kapitel 5. Ich bin erst im Kapitel 4. Und Peter ist ja in der Bibelstunde noch viel weiter. Der ist schneller. Also schlagt gerne mit mir auf 2. Korinther Kapitel 4 ab Vers 7 bis Vers 15. Das Thema, also die Überschrift lautet heute: kostbarer Schatz in irdenen Gefäßen. Und so ein paar Beispiele habe ich da gleich schon mal abgebildet, wie die irdenen Gefäße aussehen. Also schlag gerne mit auf, 2. Korinther 4. Am Anfang habe ich den Text einmal hier vorne in zwei unterschiedlichen Übersetzungen. Links in der revidierten Elberfelder Übersetzung und rechts in der Genfer Übersetzung. Und wir werden das so ein bisschen im Vergleich lesen. Das eine ist ein bisschen dichter am Urtext, das andere ein bisschen dichter an unserer heutigen Sprache. Also das eine ist sozusagen etwas originaler und das andere ein bisschen verständlicher. Und insofern, glaube ich, ergänzt sich das ganz gut. 2. Korinther 4, ab Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Allezeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird. Vers 9. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu willen ständig dem Tod ausgeliefert, und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Vers 12. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt, aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht: ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. In der Schrift heißt es: ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott, und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunimmt und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich macht. Vers 14, denn wir wissen, der Jesus, den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Soweit der Text. Und ich möchte mit euch zunächst einen kurzen Rückblick machen zu dem, was Paulus vorher so thematisiert hat. Da ging es nämlich im Wesentlichen und im großen Umfang um die Herrlichkeit des Herrn. Ich lese nochmal aus dem vorhergehenden Kapitel die Verse 7 bis 11 und den Vers 18. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israel nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also hier geht es ständig um Herrlichkeit und nun kommt Paulus zu einem ganz großen Kontrast. Ein erstaunlicher Kontrast, denn diese Herrlichkeit, dieser Schatz befindet sich in irdenen Gefäßen. Das ist der Einstieg bei uns heute. Vers 7 fängt so an, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen oder Neue Genfer Übersetzung schreibt zerbrechliche Gefäße. Ein kostbarer Schatz in einer unvollkommenen Hülle. Und auch im Vers 6, direkt vor unserem Textabschnitt, ist noch einmal von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi die Rede. Das ist also der Gedanke, mit dem Paulus hier in diesen Textabschnitt hineingeht. Schauen wir uns diese irdenen Gefäße doch einmal etwas näher an, was es damit auf sich hat. Das ist nämlich ein Motiv, das es auch an anderer Stelle gibt. Und zwar schon bereits im ersten Buch Mose, im Kapitel 2, Vers 7, also in der Schöpfung, da tritt Gott als Töpfer auf. Da heißt es im Kapitel 2, Vers 7, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Dieser Begriff bildete, ist ja hier im Deutschen übersetzt, ist eben der hebräische Begriff, der auch für Töpfern verwendet wird. Und interessant ist hier, dass Gott keinen Ton nimmt. Ton kann man ja benutzen, um damit etwas zu bilden. Das kriegen wir auch hin. Nein, Gott hat den Menschen gebildet, getöpfert aus dem Staub der Erde. Und Staub ist so ziemlich das Nutzloseste, was man sich auf diesem Planeten vorstellen kann. Wir benutzen Staubsauger und alles, was dann darin landet, tun wir hinterher mit spitzen Fingern in den Restmüll. Aus Staub kann man überhaupt nichts bauen. Der Staub fällt so in sich zusammen. Auch wenn man ihn nass macht, dann wird er bestenfalls total eklig. Aus Staub etwas zu bilden, ist für uns völlig unmöglich. Nein, Gott hat seine Herrlichkeit dadurch offenbart und seine Macht dadurch kundgetan, dass er den Menschen aus dem Staub bildete und ihm Leben einhauchte. Das kann sonst niemand. Gott kommt auch an anderen Stellen noch in der Rolle des Töpfers vor, zum Beispiel Jesaja und Jeremia, wie nochmal zwei Stellen aufgeführt, aber auch im Neuen Testament, im Römer Kapitel 9. Ich lese hier mal auszugsweise den Vers 21. Dort schreibt Paulus über Gott: Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Hier geht es in dem Zusammenhang darum, dass der Mensch kein Recht hat, Gott anzuklagen und ihm zu sagen, hey, warum hast du mich so gemacht? Das wäre genauso, wie wenn der Ton, also das Gefäß, zum Töpfer sagt, wieso hast du mich so gemacht? Völlig absurde Vorstellung. Hier spricht es aber das Verhältnis von uns Menschen zu Gott, dem Schöpfer, an und eben gibt uns Licht auf das, was Paulus hier mitdenkt, wenn er von irdenen Gefäßen spricht. Auch Paulus wird als ein Gefäß bezeichnet in Apostelgeschichte 9, Vers 15. Der Herr aber sprach zu ihm, ich lese jetzt hier die Elberfelder Übersetzung, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israel. Und der griechische Begriff, der hier verwendet wird, ist Skoios, der eben auch Werkzeug bedeuten kann, aber viel häufiger ein Begriff ist für Gefäß. Ist dasselbe Wort wie auch in Römer 9 in dem Vers, wo eben gerade haben wir den gehört, ne, wo es eben ganz klar um Gefäße geht. Und hier wird es jetzt im Deutschen mit Werkzeug übersetzt. Die King James Übersetzung übersetzt a vessel, also ein Gefäß auf Englisch. Und auch wir Christen werden als Gefäße an anderer Stelle bezeichnet, von ebenfalls von Paulus, 2. Timotheus 2, Vers 21. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. Also ein Gefäß zur Ehre, auch hier kommt wieder dasselbe griechische Wort vor. Gefäße haben einige Eigenschaften, die sie auszeichnet. Das waren damals Alltagsgegenstände, die sozusagen ständig für alles Mögliche, für Wasser oder irgendwelche anderen Flüssigkeiten im Alltag gebraucht wurden. Und sie waren zerbrechlich, aber sie waren eben auch günstig und daher leicht zu ersetzen, wenn sie denn eben zerbrochen sind oder kultisch unrein wurden und deswegen nicht mehr verwendet werden konnten. In dem Zusammenhang nahezu wertlos. Kann man vielleicht heute vergleichen, heute benutzen wir solche Gefäße ja nicht mehr so viel und nicht mehr so häufig, um nicht zu sagen eher gar nicht, vielleicht mit einem Jutebeutel. So auch eine Sache, die man irgendwie mal benutzt, die geht leicht kaputt, scheuert durch, dann gibt es eben den nächsten, kostet nicht viel, um eben damit einkaufen zu gehen. Allerdings passt der natürlich nicht so gut in den biblischen Kontext. Ne? Wir haben uns ja eben angeguckt, wie Gott als der Schöpfer, eben als Töpfer irdischer Gefäße dargestellt wird. Das passt auf den Jutebeutel nicht, wir sind ja nicht aus Baumwolle gemacht, sondern eben aus dem Staub der Erde. Erstaunlich, dass hier in einem solchen Gefäß ein kostbarer Schatz aufbewahrt wird. Im Vers 7 heißt es, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Aber im nächsten Halbsatz kommt dann auch gleich die Begründung, warum wird ein solch kostbarer Schatz in einem so einfachen, wertlosen Gefäß aufbewahrt. Noch einmal den Rest von Vers 7. Damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Und nun im weiteren Text gibt Paulus Beispiele. Er stellt sich selbst als Beispiel dar und gibt Beispiele aus seinem Leben, nicht als Lehre, nicht irgendwie didaktisch, sondern damit die Korinther sich sein Leben anschauen können. Und das möchte ich jetzt mit euch zusammen auch tun. Beispiele aus dem Leben des Paulus. Ich lese nochmal die Verse 8 bis 12. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir beten oft, wenn wir Bedrängnis haben, dass der Herr uns doch Erleichterung schenken möchte. Herr, nimm doch bitte diese Bedrängnis weg. Bitte schenk du uns ein leichtes Leben. Aber bei Paulus sehen wir hier ein etwas anderes Prinzip. Der Herr nimmt hier nicht die Bedrängnis weg, sondern er gibt Kraft zu tragen, Kraft durchzuhalten. Das Übermaß der Kraft kommt aus Gott in einem irdenen Gefäß. Im 2. Korinther 1, in den Versen 8 und 9, hat Paulus dazu schon geschrieben: Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit, jetzt kommt's, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Das ist doch genau der Punkt. Und auch im nächsten Aspekt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, oder Neue Genfer Übersetzung, oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Darin zeigt sich der Glaube, aber leider sind wir Menschen so, dass wir erst dann, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, bereit sind, auf Gott zu vertrauen, weil wir dazu gezwungen werden. Häufig prägt oft vorher der Unglaube das Leben. Und erst wenn wir so verzweifelt sind, dass wir keinen Ausweg mehr sehen, dann wenden wir uns an Gott und tun das, was wir längst hätten machen sollen. Im Griechischen ist das hier ein Wortspiel. Da wird aposumenoi, al-uk, ex aposumenoi, also einmal mit und einmal ohne Vorsilbe, das gleiche Wort gebraucht. Das versucht die Elberfelder Übersetzung so ein bisschen mit Ausweg zu umschreiben, und deswegen gibt es dann da auch eine Fußnote. Die Wortbedeutung ist eigentlich in der Genfer Übersetzung ein bisschen dichter dran. Also oft verzweifeln wir, oft wissen wir nicht weiter und doch verzweifeln wir nicht. Verfolgt, aber nicht verlassen, ist der nächste Aspekt im Text. Und gerade aus der verfolgten Gemeinde hören wir doch gerade die Zeugnisse des Wirkens Gottes. Gerade aus der verfolgten Gemeinde hören wir, wie sie Gott erleben und wie Gott immer wieder Wunder schenkt und immer wieder Kraft gibt, all das, was sie erleiden müssen, auch auszuhalten. Und der Herr tröstet diese Menschen. Und er hat versprochen, den Jüngern und auch uns, dass er bei uns sein wird, egal was passiert. Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Herr hat versprochen, uns nicht zu vernichten. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet, ist dann auch gleich der nächste Satz. Das heißt doch, dass Paulus schon umgehauen war. Aber er konnte eben wieder aufstehen. Er war nicht vernichtet. Würde man das als vollmächtiges und sieghaftes Leben bezeichnen? So wie manchmal im Wohlstandsevangelium es heißt, ja, wenn du zu Gott kommst, dann wirst du reich, gesund und wohlhabend. Das hört sich hier ganz anders an. Das Evangelium ist eine gute Botschaft, aber nicht um damit weltliche Überheblichkeit auszubauen oder im Reichtum zu schwelgen, sondern weil der Herr Kraft gibt, die Unmöglichkeiten des Lebens zu tragen und weil er darin Freude gibt. Darauf werden wir noch kommen. Dem Tod überliefert, damit das Leben Jesu offenbar wird. Das ist dieser Aspekt. Im Vers 11 heißt es, denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Das ist das Thema Selbstverleugnung. Jesus ging in den Tod, damit wir Leben haben. Paulus ging hier in den Tod, damit die Korinther Leben haben und viele andere, denen er das Evangelium verkündet hat. Und im Vers 12 heißt es, folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Wie machen wir das? Wie machst du das? Und wohlgemerkt, es ist hier nicht das Gericht für Sünden, das Paulus erleidet. Das haben seine Gegner ihm vorgeworfen und gesagt, Paulus, du bist doch offensichtlich auf dem falschen Weg, sonst würde Gott dir doch diese Leiden gar nicht zumuten. Nein, umgekehrt, es ist letztlich der Beweis oder der Erweis, sagen wir vielleicht besser, dafür, dass Paulus auf dem richtigen Weg ist, weil er von Gott gewürdigt wird, für seinen Namen Schmach zu leiden. In der Apostelgeschichte lesen wir im Kapitel 5, Vers 41, von den Aposteln, die vom Hohen Rat geschlagen wurden. Dort heißt es, sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Paulus jammert und klagt hier nicht, sondern er stellt sich als Beispiel dar. Und an die Kolosser schreibt er in Kolosser 1, Vers 24, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Also er freut sich trotz der Leiden. Das ist die Kraft Gottes. Und er erlebt es nicht als einen Zwang, sondern es ist freiwillig. Er macht das, weil er ein Ziel und eine Perspektive vor Augen hat. Ja, was ist jetzt diese Perspektive? Das kommt in den nächsten Versen, Verse 13 bis 15. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird, denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunimmt und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich macht. Das ist ein komplizierter Text. Das ist halt wieder die Elberfelder Übersetzung. Deswegen lesen wir das nochmal aus der Neuen Genfer, ein bisschen in verständlicherem Deutsch. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Hier zitiert Paulus aus Psalm 116, den Vers 10. Und das ist ein ganz genialer Schachzug. Dadurch, dass die Korinther natürlich das Alte Testament kannten, brauchte er jetzt nicht den ganzen Psalm zitieren, sondern er konnte sich durch dieses Zitat mit dem Psalmisten eins machen. Er hat diesen Psalm mitgedacht und mit Sicherheit die Korinther auch, weil sie den ja kannten und weil er sich hier darauf bezieht. Deswegen möchte ich uns diesen Psalm einmal komplett vorlesen. Psalm 116, wenn ihr mitlesen möchtet. Ich liebe den Herrn. Ich liebe den Herrn, denn er hört meine Stimme, mein Flehen. Ja, er hat zu mir geneigt sein Ohr, und an allen meinen Tagen werde ich ihn anrufen. Es umfingen mich die Fesseln des Todes, die Ängste des Scheols erreichten mich. Ich geriet in Not und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an, bitte Herr, rette meine Seele. Gnädig ist der Herr und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Augen von Tränen, meinen Fuß vom Sturz. Ich werde wandeln vor dem Herrn in den Landen der Lebendigen. Ich habe geglaubt, darum kann ich sagen, ich bin sehr gebeugt gewesen. Ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltaten an mir? Den Becher der Rettung will ich erheben, um den Namen des Herrn anzurufen. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, ja vor seinem ganzen Volk. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Ach Herr, ich bin ja dein Knecht. Ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Gelöst hast du meine Fesseln. Ich will dir ein Dankopfer bringen, anrufen will ich den Namen des Herrn. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, ja vor seinem ganzen Volk, in den Vorhöfen des Hauses des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja. Der Psalm passt sehr gut auf das, was wir jetzt schon von Paulus gelesen haben. Und er nimmt sich jetzt sozusagen, macht sich eins mit dem Psalmisten, nimmt sich selber damit hinein und man versteht sofort, was Paulus den Korinthern eigentlich mit diesem Zitat sagen möchte. Gott ist es, der Rettung schenkt. Gott ist es, der Kraft gibt. Gott ist es, der bewahrt. Und Gott ist es aber auch, der uns einen Auftrag gegeben hat. Wir sind Knechte Gottes. Gott ist der, der Rettung schenkt. Aber die Botschaft, die er Paulus und die er auch uns anvertraut hat, die ist viel zu gut, um sie nicht zu verkündigen. Egal, was für Widrigkeiten das bedeutet, egal, was für Herausforderungen damit verbunden sind. Und Gott ist es doch, der hilft und rettet und er wird auch segnen. Paulus spricht weiter von der Auferweckung der Toten. Vers 14, denn wir wissen, der Jesus aus den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, was wird da passieren, wenn wir vor Gott stehen? Er wird uns sogar belohnen. Ja, für was eigentlich? Das ist fast so, wie wenn ich einen Schrank in die Ecke schreiben will Und dann rufe ich meinen Sohn, vielleicht als er noch 3 oder 4 Jahre alt war, und sage ihm, komm mal her, Josia, hilf mir mal, den Schrank in die Ecke zu schieben. Und er schiebt unten und ich schieb oben. Gemeinsam schieben wir mit Kraft da diesen Schrank in die Ecke. Und hinterher sage ich dann, hast du echt super gemacht. Und er freut sich. Und ich lobe ihn dafür. So ähnlich ist das mit Gott. Die Kraft kommt doch aus ihm. Gott ist es doch, der seine herrliche Kraft in uns als schwache, irdene Gefäße gelegt hat. Und trotzdem lobt er und belohnt er uns letztlich eigentlich höchstens für die Bereitschaft, dass wir gesagt haben, wir sind bereit, Gefäße zu sein für den Heiligen Meister, gefüllt mit seiner Kraft. Der Herr wird die Auferstehung singen und schenken, und letzten Endes wird alles das zur Ehre Gottes sein, und wir dürfen uns daran freuen. Denn wir wissen, der, der Jesus, den Herrn von den Toten, auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Letztlich geschieht alles das zur Ehre Gottes. Und auch darauf kommt Paulus im Vers 15 noch zu sprechen. Ja, unser Dienst geschieht für euch, schreibt er an die Korinther. Und dann kommt aber, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Oder ich möchte noch aus der Offenbarung lesen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, Gottes erstaunlicher Plan beinhaltet den Gebrauch von gewöhnlichen Tonkrügen, um den kostbaren Schatz des herrlichen Evangeliums zu bedürftigen Sündern zu bringen. Während sie demütig ihm treu dienen, strömt seine Kraft durch sie, also durch uns, zu den anderen. Und das Ergebnis ist, dass immer mehr Menschen ausrufen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns gleich noch austauschen über die Gedanken und über den Text. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich gerne noch kurz vorstellen möchte. Zu Paulus Zeiten gab es Befürworter und Gegner des Evangeliums. Heute habe ich den Eindruck, gibt es überwiegend desinteressierte Individualisten, die einfach sagen, ja, wenn das dein Glaube ist, gut, kannst du deinen Glauben behalten, aber lass mich damit in Ruhe. Welche Konsequenzen hat das für unsere Verkündigung? Und ein zweiter Aspekt ist mir ganz wichtig. Es hilft ja überhaupt nichts, wenn wir jetzt anfangen und sagen, wir arbeiten an unserer Selbstdisziplin. Paulus war so diszipliniert. Wir versuchen jetzt auch, und koste es, was es wolle. Ich stehe morgens früh wie früh auf. Und wenn es mich umbringt, wisst ihr, was dann passieren wird? Es wird euch umbringen. Selbstdisziplin haben wir ganz bisschen nur. Sie trägt überhaupt nicht weit und hilft uns überhaupt nicht weiter. Und führt nur dazu, dass wir hinterher dann doch wieder versuchen, uns selbst auf die Schulter zu klopfen. Hast du toll gemacht. Aber genau das hilft uns ja nicht weiter. Genau das soll ja nicht passieren. Wie können wir also dafür sorgen, dass das Vorbild des Paulus uns nicht zum Zwang wird, sondern zu einem erstrebenswerten Ziel? Und welche weiteren Gedanken hast du zum heutigen Text im 2. Korinther, Kapitel 4? Verse 7 bis 15. Ja, soweit von meiner Seite. Ich weiß nicht, hast du noch ein Lied für uns, Adam? Okay, dann singen wir noch ein Lied vor der Pause.